Ich freue mich, wieder unter euch zu sein und ich habe euch heute Abend ein spannendes Thema mitgebracht. Ich habe es mal überschrieben, drei Könige auf ihrem Thron. Drei Könige auf ihrem Thron. Und es soll heute um den Text gehen aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 22. Und das könnt ihr in eurer Bibel aufschlagen, das könnt ihr aufgeschlagen auf eurem Schoß liegen lassen, denn wir werden diesen Text entlang gehen und einiges davon lernen. Der Schlüssel zu unserem Text, der liegt in zwei Szenen, die einander gegenübergestellt werden. Die erste finden wir in 1. Könige 22, Vers 10. Und der König von Israel, Ahab, und Josaphat, der König von Juda, saßen jeder auf seinem Thron, bekleidet mit königlichen Gewändern, auf einem freien Platz am Toreingang von Samaria, der Hauptstadt des Nordreiches Israel. Und alle Propheten weissagten vor ihnen. Und jetzt das Gegenstück dazu. Das finden wir in Vers 19. Ich sah Jahwe, den Herrn, auf seinem Thron sitzen. Und das ganze Heer des Himmels stand um ihn zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Wir sehen hier drei Könige auf ihrem Thron. Ahab, den König des Nordreiches Israel, Josaphat, den König des Südreiches Juda und Gott, den König aller Könige. Und um diese drei Könige soll es heute gehen. Und darum, was das alles mit unserem Leben hier und heute zu tun hat. Wir wollen uns den Text im Einzelnen anschauen und beginnen der guten Ordnung halber mit Vers 1. Und sie verhielten sich drei Jahre lang ruhig. Es war kein Krieg zwischen Syrien und Israel. Drei Jahre Frieden zwischen Israel und Syrien, auch Aram genannt. Und schon diese drei Jahre Frieden werden hier als Besonderheit hervorgehoben. Was für eine Gnade ist es da erst, dass wir in Deutschland seit 1945 im Frieden leben dürfen. Und wir merken ja gerade, wie unsere alte Nachkriegsordnung zerbricht und auch über uns wieder der Schatten des Krieges aufzieht. Welch Leichtsinn von Ahab, aus Machtstreben heraus, diesen Frieden aufs Spiel zu setzen. Und das ist in unseren Tagen nicht anders. Aber dass eben nicht nur im Großen dieser Welt, sondern auch im Kleinen unseres Lebens, wie leichtfertig, um welch nichtiger Dinge willen, setzen auch wir oft den Frieden in unseren Ehen, Familien und Gemeinden aufs Spiel. Lasst uns achtsamer sein, den Frieden in unseren Häusern und im Haus Gottes zu bewahren. Diesen Frieden sollten wir nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Ich lese die Verse 4 bis 5. Und Ahab sagte zu Josaphat: Willst du mit mir nach Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen? Da sagte Josaphat zum König von Israel: Ich bin wie du. Mein Volk ist wie dein Volk. Meine Pferde sind deine Pferde. Und Josaphat sagte zum König von Israel: Befrage doch heute das Wort des Herrn. Willst du mit mir? Josaphat steht vor einer Entscheidung, wie auch wir oft vor einer Entscheidung stehen. Willst du mit mir? Früher in der Schule hieß es dann, willst du mit mir gehen? Später dann, willst du mit mir schlafen? Und dann, willst du mit mir eine Firma gründen? Dieses oder jenes tun. Immer wieder stehen wir im Verlauf unseres Lebens vor dieser Frage, willst du mit mir? Und ganz spontan aus der Situation heraus antwortet Josaphat auf diese Frage Ahabs, ich bin wie du. Nein, Josaphat, das bist du eben nicht. Das bist du nicht. Du, Josaphat, du bist ein Mensch, der Gott gehört und der mit Gott lebt. Und Ahab ist ein Mensch, der ohne Gott lebt und anderen Götzen in seinem Leben dient. Nein, Josaphat, du bist nicht wie Ahab. Und deshalb solltest du dich auch nicht mit Ahab verbinden, eins machen. Wie ist das in unserem Leben? Auch wir stehen oft vor der Frage, ob wir eine tiefere Verbindung mit jemand eingehen sollten, der Gott nicht kennt, der Jesus nicht als seinen Herrn kennt und hat. Und die Bibel spricht darüber und die Bibel nennt das bildhaft, sich mit jemand in ein gemeinsames Joch einspannen zu lassen. So wie zwei Tiere vor einem Pflug oder einer Kutsche. Und die Bibel sagt klar, was Jesus davon hält. 2. Korinther 6, die Verse 14 bis 16. Da schreibt der Apostel Paulus, da sagt uns der Heilige Geist durch den Apostel Paulus, geht nicht unter einem fremdartigen Joch mit Ungläubigen. Andere übersetzen, seid nicht fremdartig zusammengejocht mit Ungläubigen. Und jetzt kommt die Begründung, warum wir das als Kinder Gottes nicht tun sollten. Jetzt erklärt Paulus, wie unmöglich, wie unvereinbar das ist. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit auf der einen und Gesetzlosigkeit auf der anderen Seite? Und jetzt bringt Paulus noch weitere Begriffspaare, Gegensatzpaare, in denen er zeigt, wohin gehört ein Gläubiger, ein christusgläubiger Mensch und wohin gehört ein Mensch, der Christus nicht kennt, der noch im Machtbereich Satans und der Finsternis lebt. Welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis? Welche Übereinstimmung Christus mit Belial, ein anderer Name für Satan? Welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Indem der Heilige Geist hier die geistliche Stellung beider Seiten klar benennt, wird deutlich, wie geistlich unmöglich es ist, wenn ein Gläubiger sich mit einem Ungläubigen in so eine enge Jochgemeinschaft hineinbegibt. Und wie viele Menschen, die mit Jesus begonnen haben, sind hier falsch abgebogen. Ich habe früher viele Jahre Jugendarbeit gemacht. Und vor meinem Auge steht so ein großer geistlicher Friedhof. 80% der jungen Leute, die heute nicht mehr dabei sind, aus dieser Zeit, sind an dieser Stelle falsch abgebogen. Und glaubt mir, Alter schützt vor Torheit nicht. Schaut euch Salomo an. Wie viele Menschen, die mit Jesus begonnen haben, sind an dieser Stelle falsch abgebogen, haben sich selbst betrogen, haben sich eingeredet, dass das für sie nicht gilt und Jesus wird schon machen und der andere hat ja nichts dagegen und ist ja dafür offen und vielleicht kommt er ja auch noch zum Glauben und. Dann warte. Dann warte auf den Tag, an dem der andere zum Glauben kommt. Dann ist gut. Aber geh nicht auf einen Weg des Ungehorsams. Sei nicht in dieser Weise verbunden als Kind Gottes mit einem Mensch, den die Bibel Kind des Satans nennt. Das heißt nicht, dass das böse Menschen sind. Charakterlich, moralisch verworfene Menschen. Kann sein, aber muss nicht sein. Das können nette, gute, edle Menschen nach menschlichen Maßstäben sein. Aber der eine gehört zu Jesus und der andere gehört zum Teufel. Und ihr habt ja gesehen, wie Paulus das hier aufzählt. Licht, Finsternis, Christus, Satan, Tempel Gottes, Götzenbilder. Und ich bitte euch inständig, und das auch im Umgang mit euren Kindern, euren Enkelkindern, lehrt sie das. Gebt das weiter. Und bedenkt es für euer eigenes Leben. Diese Entscheidung hier, die Entscheidung der Partnerwahl, ist nach der Entscheidung für Christus die zweitwichtigste unseres Lebens. Daran entscheidet sich unsagbar viel. Und wer hier falsch abbiegt, verspielt seine Berufung. Josaphat steht vor der schwerwiegenden Frage, ob er mit dem gottlosen Ahab gemeinsam in den Krieg ziehen soll. Und dabei wird der große Unterschied zwischen beiden schon an dem einen Satz Josaphats deutlich. Befrage doch heute das Wort des Herrn. Ahab handelt nach seinem eigenen Willen und fragt nicht nach Gottes Willen. Josaphat hingegen ist der Wille Gottes wichtig. Er will wissen, was Gott dazu denkt. Er fragt nach dem Willen Gottes. Und diese Frage nach dem Willen Gottes in einer ganz konkreten Situation meines Lebens, die macht deutlich, ob ein Mensch eben sein eigener Herr ist und seine eigenen Entscheidungen trifft, oder ob sein Leben unter der Herrschaft Jesu steht. Wie ist das bei uns? Befragen wir das Wort des Herrn? Ist das Wort der Bibel, ist der Wille Gottes für unsere Entscheidungen verbindlich, egal ob wir das nun gerade gut finden oder nicht, nachvollziehen können oder nicht? Fragen wir Gott im Gebet, was sein Wille in dieser konkreten Sache unseres Lebens ist. Das ist der Dreh- und Angelpunkt eines Lebens mit Christus. Denkt an den Apostel Paulus. Der hat zwei Fragen gestellt vor Damaskus. Das waren die Kernfragen seines Lebens, an die ihr alles andere ranhängen könnt. Die Weichenstellungen, die gelten für uns auch. Die erste Frage: Wer bist du, Herr? Die Frage nach dem Wesen und dem Willen Gottes. Und die zweite: Was willst du, dass ich tun soll? Das sind die beiden Achsen, um die sich ein Leben mit Christus dreht. Aber Moment mal, wenn wir jetzt hier diese beiden Verse uns anschauen, ist da nicht etwas durcheinander gekommen? Wurde hier vielleicht die Reihenfolge der Verse 4 und 5 aus Versehen vertauscht? Nein, der Text hat die Reihenfolge nicht vertauscht. Aber Josaphat hat die Reihenfolge der Dinge vertauscht. Als Ahab Josaphat fragt, antwortet Josaphat aus der Situation, aus diesem ersten Impuls heraus, wie wir das ja auch alle kennen: Ich bin wie du. Und erst danach, Danach fängt's an, in Josaphat zu dämmern. Moment mal, habe ich da nicht irgendwas vergessen? Habe ich Gott überhaupt schon gefragt? Habe ich Gott mit einbezogen in diesen Entscheidungsprozess? Danach fällt ihm das ein. Mann, da war ich jetzt aber schnell, zu schnell. Und darum kommt erst jetzt, befrage doch heute das Wort des Herrn. Aber jetzt steckt Josaphat in einem Dilemma. Er hat sich schon weit aus dem Fenster gelehnt. Er hat schon nach außen eine Entscheidung verkündet, ohne zuvor in aller Ruhe nach dem Willen des Herrn gefragt zu haben. Und als ihm das auffällt, ist er mit seiner eigenen Entscheidung schon herausgeplatzt. Trotzdem, Josaphat ist der Wille Gottes doch zu wichtig, als dass er ohne Klarheit hierüber eine Entscheidung treffen will. Dabei hofft Josaphat natürlich, wie auch wir immer wieder, dass Gott seine eigene, vorschnelle Entscheidung im Nachhinein absegnen und bestätigen wird. Doch diesen Gefallen tut Gott ihm nicht. Und die weitere Entwicklung wird zeigen, dass Josaphat von seiner ersten eigenen Festlegung nicht mehr herunterkommt. Warum nicht? Weil er nicht den Mut hat, sich nachträglich zu korrigieren und die vorschnelle, falsche Entscheidung zurückzunehmen. Und ihr Lieben, diesen Mut sollten und müssen wir haben, wenn wir schon vorschnell eine eigene Entscheidung getroffen haben, wenn wir vorschnell aus dem Impuls heraus, ja, wie es uns immer wieder passiert, wenn wir da was Falsches entschieden und verkündet haben und uns erst dann einfällt, Jesus, was ist eigentlich dein Wille? Und wenn wir dann merken, es ist nicht richtig, womit wir da rausgeplatzt sind, dann lasst uns das korrigieren. Lasst uns den Mut haben, dann auch vor anderen doof dazustehen. Ja, ist doof, da habe ich Hü gesagt und jetzt sage ich, oh, das ist doof, das mag keiner. Aber Leute, lieber eine falsche Entscheidung korrigieren, als eine falsche Entscheidung bis zum bitteren Ende durchzuziehen. Also falls wir mit Josaphat die Reihenfolge der Verse 4 und 5 auch in unserem Leben mal vertauscht haben sollten, dann lasst uns wenigstens den zweiten Fehler von Josaphat nicht auch noch machen, sondern den Mut haben, uns zu korrigieren. Wir lesen die Verse 6 und 7. Da versammelte der König von Israel die Propheten, also Ahab. Wir sind ja im Nordreich Israel. Wir sind in Samaria, der Hauptstadt des Nordreiches. Also Josaphat ist bei Ahab in seiner Hauptstadt zu Gast. Da versammelte der König von Israel, Ahab, die Propheten, etwa 400 Mann, und sagte zu ihnen, soll ich gegen Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen oder soll ich es lassen? Sie sagten, zieh hinauf und der Herr wird es in die Hand des Königs geben. Aber Josaphat sagte, ist hier kein Prophet Jahwes mehr, dass wir durch ihn Jahwe befragen? Was waren das für Propheten, die Ahab um sich versammelte? Da Josaphat ja ausdrücklich das Wort Jahwes hören wollte, waren es sicher keine Baalspropheten, wie in Kapitel 18 vorab noch auf dem Karmel. Auch in den Versen 11 und 12 sprechen diese Propheten ausdrücklich im Namen Jahwes. Nein, das waren keine Baalspropheten. Ahab hat offenbar nach dem Karmelgeschehen von Kapitel 18 zumindest äußerlich den Jahwe-Glauben wieder hoffähig gemacht, indem er Propheten Jahwes wieder als Hofpropheten zugelassen hat. Und 400 dieser Propheten Jahwes standen ihm am Königshof jeden Tag zur Verfügung. Ahab, der gottlose König Ahab, hatte seine eigene theologische Fakultät. Das ist schon Hammer. Das aber zeigt schon das ganze Dilemma dieser Propheten. Kurz zuvor wurden sie noch verfolgt. Denkt an die Sache auf dem Karmel mit Elia. Kurz zuvor wurden sie noch verfolgt. Jetzt aber waren sie plötzlich staatlich anerkannt. Doch mit dieser Anerkennung gingen sie eine unheilvolle Verbindung mit dem Königshaus ein. Sie standen Ahab als königliche Propheten zur Verfügung. Sie lebten am und sie lebten vom königlichen Hof. Und indem sie sich von Ahab abhängig machten, verloren sie ihre Abhängigkeit von Jahwe. So erging es auch der Kirche seit dem Toleranzedikt des römischen Kaisers Konstantin im Jahr 313. Mit Konstantin begann die Geschichte der unheilvollen Verbindung von Kirche und Staat. Und dasselbe Schicksal droht jeder theologischen Fakultät und jedem christlichen Werk, das staatlich-weltliche Anerkennung sucht. Bindung an Gottes Wort und staatlich-weltliche Anerkennung schließen sich eigentlich im Kern dem Wesen nach aus. Wer das eine sucht, wird das andere auf Dauer irgendwann verlieren. Und die Geschichte der Propheten am Hofe Ahabs ist deshalb ein prophetisches Modell und ein warnendes Beispiel für diese unheilvolle Abhängigkeit eines Menschengottes, eines Werkes Gottes von staatlicher Anerkennung und Verbindung. Josaphat ist von diesem überwältigend einstimmigen Chor der 400 Propheten nicht überzeugt. Er lässt sich nicht mitreißen von dieser Begeisterung der Gruppe 400, die alle im Namen des Herrn sagen, jawohl, ab in den Krieg, der Herr wird Sieg schenken. Und stellt euch das vor, was das für ein Prozess ist, für eine Begeisterung ist, was da für ein Geist, für eine Bewegung, für eine Dynamik ausgeht. Alle 400, jawohl. Voran für den Herrn, im Namen des Herrn. 400 wird theologisch sauber im Abschluss. Und trotzdem, Josaphat ist nicht überzeugt. Er kann darin nicht wirklich das Wort Jahwes sehen. Woran mag Josaphat das erkannt haben? Vielleicht war es diese schnelle Einstimmigkeit aller 400, die ihn misstrauisch machte. Wo keine anderen Stimmen mehr zugelassen werden und alles irgendwie gleichgeschaltet klingt, da bleibt die Wahrheit auf der Strecke. Josaphat merkt jedenfalls, durch diese Propheten redet Jahwe nicht. Und er ist offenbar der Einzige, dem das auffällt. Nur wer selbst mit Gott in Verbindung steht, hat eine Antenne dafür, wo Gott wirklich spricht. Wir lesen in Hebräer 5, Vers 14, die feste Speise, und das ist ein Bild auf geistliche Nahrung und geistliche Speise aus dem Wort Gottes, die feste Speise aber ist für Erwachsene. Und damit sind nicht Erwachsene der natürlichen Altersentwicklung nach gemeint, sondern geistlich erwachsene Menschen. Die feste Speise ist für Erwachsene, deren Sinne durch Gewohnheit, man müsste nach dem Griechischen eigentlich übersetzen, deren Sinne durch Übung, durch Praxis, geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Ja, es braucht Praxis, es braucht Erfahrung im Leben mit dem Herrn und ein tiefes Gegründetsein im Wort der Bibel, damit dieses Unterscheidungsvermögen in uns entstehen kann. Damit uns wenigstens eine rote Lampe angeht, wenn da irgendwas vom Herrn aus nicht koscher ist. Vor einer Zeit hat mich eine Schwester aus der Gemeinde angesprochen, die kam zu mir, legte mir dann von ihrer Angehörigen etwas vor in einer geistlichen Bewegung, in die damit einmal so hineingekommen ist. Und sie sagt, schau mal Holger, hier hat sie mir das mal gegeben zum Lesen und so. Und ich lese das durch und ja, ich weiß nicht so richtig, aber ich kann jetzt gar nicht sagen, warum, aber irgendwie geht da in mir ein rotes Lämpchen an. Und ich habe das dann durchgearbeitet und habe ihr anhand der Bibel gezeigt, warum dieses rote Lämpchen völlig richtig leuchtet. Ja? Da konnte sie das noch nicht biblisch genau begründen, warum. Und das geht uns ja manchmal auch so. Wir sind dann in so einer Situation und mit etwas konfrontiert und wir wissen eigentlich gar nicht genau, warum. Aber wir wissen, da geht durch den Geist Gottes in uns ein rotes Lämpchen an. Achtung, da stimmt was nicht. Und das ist dieses Unterscheidungsvermögen, das durch die Praxis im Leben mit Gott ein Verwurzeltsein in seinem Wort in uns immer mehr entsteht. Dass wir nicht immer wieder in jede Falle tappen und von jedem, wie Paulus es nennt, Wind der Lehre mitgerissen werden. Josaphat erkennt, dass diese 400 Propheten nicht wirklich das Wort Jahwes verkündigen. Er lässt sich durch die Masse nicht mitreißen und er lässt sich durch fromme Worthülsen nicht täuschen. Und deshalb fragt Josaphat hartnäckig, ist hier kein Prophet des Herrn mehr, dass wir durch ihn Jahwe befragen? Vers 8. Da sagte der König von Israel, Ahab, zu Josaphat, einen Mann gibt es noch, durch den man den Herrn befragen könnte. Aber ich hasse ihn, denn er weissagt nichts Gutes über mich, sondern nur Böses. Es ist Micha, der Sohn des Jimla. Einen Mann gibt es noch. Und wieder merken wir, die Wahrheit ist nicht bei der Masse. Aber wie traurig, dass es unter den vollzeitlichen Propheten im Volk Gottes nur noch einen Mann gibt, der so in der Bindung an Gott und sein Wort lebt, dass man von ihm eine gültige Antwort von Gott her erwarten kann. Offenbar hat Micha, der übrigens nur hier erwähnt wird und nicht mit dem Propheten, dem Autor des Micha-Buches, identisch ist. Ja, das sind zwei verschiedene Michas. Der aus dem Buch Micha und dem Micha, dem Sohn des Jimla, den wir hier haben. Offenbar hat Micha früher auch zu der Gruppe der Propheten gehört, durch die Ahab Jahwe befragt hat. Aber diese Befragungen Michas in der Vergangenheit sind eben nicht zur Zufriedenheit Ahabs ausgefallen. Alle anderen Propheten, die waren immer so positiv. Aber dieser Micha hat die Sachen immer kompliziert gemacht und nie das gesagt, was Ahab hören wollte. Und deshalb hat Ahab ihn irgendwann einfach nicht mehr hinzugezogen. Das war ein Störfaktor. Wer eine bestimmte Antwort hören will, der weiß meist ganz genau, wen er fragen sollte und wen lieber nicht. Ja? Durch die Auswahl unserer Ratgeber bestimmen wir über die Antwort, die wir kriegen, selbst mit. Und ich sage euch nur, sucht euch die unbequemen Michas. Sucht euch die, die im Wort gegründet sind. Auch wenn zu befürchten steht, dass sie vielleicht Dinge sagen, die euch gerade nicht in den Kram passen. Ganz entscheidend, die Auswahl der Ratgeber. Dadurch entscheiden wir über die Antwort mit. Am Ende ist doch eine unbequeme Wahrheit immer noch besser als eine bequeme Lüge. Nur die Wahrheit macht uns frei und bringt uns ans Ziel. Mut zur Wahrheit. Mut zu Ratgebern, die wirklich gegründet im Wort Gottes uns raten. So lässt Josaphat nicht locker. Er will Micha hören. Die Verse 13 bis 14. Der Bote aber, der hingegangen war, Micha zu rufen, redete zu ihm und sagte, sieh doch, die Worte der Propheten sind einstimmig gut für den König. Lass doch dein Wort sein wie das Wort eines von ihnen und rede Gutes. Micha aber sagte, so wahr Jahwe lebt, nur was Jahwe mir sagen wird, das werde ich reden. Es ist schon fast rührend, wie der Bote Ahabs sich bei dem Boten Gottes darum bemüht, dass die allgemeine Harmonie und Eintracht nicht gestört wird. Ja, Boten Gottes stehen immer in der Gefahr, sich dem anzupassen, was die Menschen hören wollen. Wir alle, das ist unsere Natur. Wir wollen gut ankommen. Wir wollen Lob und Zustimmung erfahren. Wir wollen gemocht werden, anerkannt sein. Und genau das wird uns dann zur Versuchung. Egal, ob es um Predigten, um Seelsorge oder auch um das persönliche Gespräch unter vier Augen geht. Immer wieder neu müssen wir uns dessen bewusst sein, in wessen Verantwortung, in wessen Dienst, in wessen Auftrag wir unterwegs sind. Bis hinein in die persönlichen Vier-Augen-Gespräche. Und müssen uns immer wieder neu an diesem Satz des Michas ausrichten, nur was Jahwe mir sagen wird, das werde ich reden. Ich bin dann oft in den Gesprächen, auch parallel dazu in meinem Gespräch zum Herrn. Herr, was von dir her soll ich jetzt dem anderen sagen? Die Verse 15 bis 18. Und als er zum König kam, sagte der König zu ihm, Micha, sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen oder sollen wir es lassen? Da sagte Micha zu Ahab, zieh hinauf, führe Israel zum Sieg, denn Jahwe wird es in die Hand des Königs geben. Der König Ahab aber sagte zu ihm, wie viel Mal muss ich dich beschwören, dass du im Namen Jahwes nichts zu mir redest als nur Wahrheit? Da sagte Micha, ich sah ganz Israel auf den Bergen zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und Jahwe sprach, diese haben keinen Hirten. Sie sollen in Frieden zurückkehren, jeder in sein Haus. Da sagte der König von Israel zu Josaphat, hab ich dir nicht gesagt, er weissagt nichts Gutes über mich, sondern immer nur Böses. Ist doch eine starke Geschichte, oder? Wahnsinn. Wie nah an dem, was auch wir in unseren eigenen Erlebniswelten kennen. Aber zunächst einmal, was für eine Überraschung. Micha tut genau das, was alle von ihm wollen. Er stimmt in den allgemeinen Chor zunächst mit ein. Das aber offensichtlich in einem Tonfall oder in einer Art und Weise, dass sogar Ahab merkt, hier wird nur die allgemeine Erwartung karikiert, ins Lächerliche gezogen. bis ins Lächerliche bloßgestellt. Wie leer, wie sinnlos es ist, den Erwartungen der Menschen nach dem Mund zu reden. Und selbst Ahab ist mit einem so zur Schau gestellten Pseudoreden nicht zufrieden und fordert Micha eindringlich auf, die Wahrheit zu sagen. Doch die Wahrheit sollte nur fordern, wer auch bereit ist, danach zu handeln. Und das ist bei Ahab nicht der Fall. Ahab macht die Wirkung der Wahrheit für sich unwirksam, indem er sein altes Vorurteil neu belebt. Hab ich dir nicht gesagt, er weiß halt nicht Gutes über mich, sondern nur Böses. Ahab versucht sich vor der Wahrheit durch die Flucht in alte Feindbilder zu retten, indem er Micha als Person abwertet, versucht er sich dem zu entziehen, was Micha sagt. Eine ganz altbewährte Strategie. Vers 19 und 20. Und Micha sprach: Darum höre das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und das ganze Heer des Himmels stand um ihn, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und Jahwe sprach: Wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt? Und der eine sagte dies und der andere sagte das. Jetzt wird der Vorhang beiseite gezogen. Für einen kurzen Moment wird dieser Vorhang in die unsichtbare Welt Gottes, in die himmlische Welt, in die Ratsversammlung Gottes, für einen kurzen Moment wird dieser Vorhang, der uns all das sonst verbirgt, an die Seite gezogen. Und der eigentliche Hintergrund des ganzen Geschehens hier auf Erden, hier in Samaria, durch Micha prophetisch offenbar gemacht. Die menschliche Ratsversammlung auf Erden, wo Ahab und Josaphat auf den Thronen sitzen und von den Propheten umgeben sind und beraten werden. Diese menschliche Ratsversammlung in Samaria hat ihr Gegenstück zu der himmlischen Ratsversammlung, wo Gott auf dem Thron sitzt und von dem Heer des Himmels umgeben und beraten wird. Interessanterweise zu seiner Rechten und zur Linken. Da scheint es also auch mehrere Fraktionen zu geben. Und in beiden Versammlungen, das ist das Spannende, in beiden Versammlungen, in der irdischen, in Samaria und in der himmlischen, im Thronsaal Gottes, in beiden Versammlungen geht es um dasselbe Thema. Aber die eigentliche Entscheidung, die fällt vor Gottes Thron. Was am Tor von Samaria geschieht, ist nur Ausfluss dessen, was in der himmlischen Ratsversammlung beschlossen wurde. Menschliche Geschichte wird nur am Thron Gottes entschieden. Und als ich mir diese Geschichte so durchgelesen habe, da dachte ich, ja, so wie damals Ahab und Josaphat sitzen heute Putin und Trump auf ihrem Thron. Aber entschieden. Entschieden wird am Thron Gottes. Und auch hier sind kräftige Lügengeister unterwegs. Diese Geschichte könnte jetzt in diesem Moment spielen. Unglaublich, diese prophetische Aktualität dieses Geschehens in unseren Tagen. Halten wir das fest. Das ist die Kernbotschaft. Menschliche Geschichte wird nirgends sonst als nur am Thron Gottes entschieden. Alles hier unten ist Ausfluss dessen, was dort entschieden wird. In beiden Ratsversammlungen geht es um dasselbe Thema. Aber wie ganz anders ist die Zielsetzung der beiden Ratsversammlungen. Während es vor dem Tor von Samaria um den Erfolg des Unternehmens ging, war Gegenstand der himmlischen Ratsversammlung gerade das Gegenteil, der Misserfolg dieses Unternehmens. Und das gilt auch für die politischen und militärischen Prozesse unserer Zeit, wo wir uns menschlich den Erfolg einer Sache wünschten, ist vielleicht gerade der Misserfolg dieser Sache im Plan Gottes, um dadurch seine göttlichen Endziele zu erreichen. Wir müssen lernen, als Kinder Gottes, als Glieder des Leibes, des Christus, in anderen Kategorien auch Weltgeschichte zu bedenken, als das eben alle tun. Und das ist manchmal auch für mich schmerzlich. Ich habe auch bestimmte Präferenzen, wie ich die Dinge sehe und beurteile, wo ich mir Erfolg für wünschte und wo nicht. Und dann muss ich hier lernen, aha, manchmal ist der Misserfolg einer Sache von Gott her gerade in seinem Plan wichtig, weil es ihm ja nicht nur um diesen Moment, sondern um seine großen Ziele geht. Jesaja 55, 8 bis 9 müssen wir dann immer wieder neu buchstabieren, wo der Herr sagt, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht Jahwe. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und dann kann der Misserfolg einer Sache, für die wir Erfolg wünschen, genau das sein, was bei Gott dran ist. Und umgekehrt. Ahab wollte unbedingt in den Krieg ziehen. Das ist die menschliche Seite. Und Gott wollte diesen Kriegszug nutzen, um seine Gerichtsankündigung über Ahab zu erfüllen. Das ist die göttliche Seite. Das war Gottes Plan und Wille. Für die Durchführung jedoch bezieht Gott hier das Heer des Himmels mit ein. Gott fragt rein in diese himmlische Ratsversammlung, wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt, so wie das mein Gerichtswille über Ahab ist. Und jetzt, da habe ich laut losgelacht. Und der eine sagte dies, und der andere sagte das. Also am Thron Gottes in der Ratsversammlung hier, da wird kräftig diskutiert. Da ist was los. Dieses Vielerlei an Stimmen und Vorschlägen am Thron Gottes steht in erstaunlichem Gegensatz zur Einstimmigkeit der Propheten am Thron Ahabs. Und schon da merken wir, Achtung, Achtung, wenn alle ins selbe Horn blasen, ist das selten die Wahrheit. Auch im Buch Hiob wird uns zweimal, Kapitel 1 ab Vers 6 und Kapitel 2 ab Vers 1, von so einer bewegten Ratsversammlung berichtet, zu der eben auch heute noch Satan Zugang hat. Wir lesen in der Offenbarung, dass erst zur Mitte dieser letzten 70. Jahrwoche der Satan hinabgeworfen wird auf die Erde. Noch hat er Zugang zu dieser himmlischen Ratsversammlung Gottes. Es gibt Dinge, die allein im Herzen Gottes beschlossen sind und die seinem innersten Wohlgefallen entsprechen. Davon lesen wir im Epheserbrief, Kapitel 1, die Verse 5 und 9, von dem Wohlgefallen seines Willens. von dem, was er sich vorgesetzt hat in sich selbst für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, alles unter ein Haupt zusammenzufassen in dem Christus. Das, was auf der Erde und in den Himmeln ist, in Christus. Ja? Es gibt Dinge, die entsprechen Gottes tiefstem, innersten Herzen, seinem Wohlgefallen. Und dann gibt es Dinge, bei denen Gott das Heer der Himmel mit einbezieht und sich auf die Vorschläge der Engel und sogar Satans einlässt. Und davon lesen wir hier, Vers 21 bis 22. Da trat der Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sagte: Ich will ihn betören. Und der Herr sprach zu ihm: Womit? Da sagte er: Ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Mund all seiner Propheten. Und Jahwe sprach: Du sollst ihn betören und du wirst es auch können. Geh aus und mach es so. Wer war dieser Geist? War es Satan? Vermutlich. Denn er wird nicht ein, sondern der Geist genannt. Aber der Text sagt es nicht ausdrücklich. Wichtig ist, Gott sendet diesen Lügengeist nicht einem Menschen, der aufrichtig nach Gottes Willen fragt und diesen auch tun will, sondern Gott sendet diesen Lügengeist einem Menschen, der sein Leben der Lüge und dem Götzendienst ergeben hat. Und deshalb unter dem Gericht Gottes steht. Weil Ahab die Liebe zur Wahrheit schon lange aufgegeben hat, gibt Gott ihn der Lüge preis. Gottes Gericht trifft ihn an der Stelle, die sein Leben schon zuvor ausgemacht hat. Und damit wird Ahab zum prophetischen Modell der Endzeitgeneration unter dem Antichristen. Wir lesen im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, die Verse 9 bis 12. Ihm, die Rede ist hier von dem Antichristen, ihm, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist, in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge, in allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen. Und jetzt, warum? Darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Und deshalb, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, deshalb sendet ihnen Gott kräftige Irrtümer, dass sie der Lüge glauben, auf das alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Die Preisgabe an Lüge und Verführung ist das Gericht Gottes. Über wen? Über alle, die die Liebe zur Wahrheit aufgegeben haben und die sich in der Lüge und in dem Selbstbetrug ihres Lebens eingerichtet haben. Vers 23. Und nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund all dieser deiner Propheten gegeben, denn der Herr hat Unheil über dich geredet. Da trat Zedekia, das war der Oberste von dieser Theologentruppe, der Sohn des Kenaaner, heran und schlug Micha auf die Backe und sprach: Auf welchem Weg wäre denn der Geist des Herrn von mir gewichen, um mit dir zu reden? Ja, dieses Fazit Michas, dass diese gesamte Truppe von 400 theologisch ausgebildeten Propheten am Königshof alles Lügenpropheten sind, das ist eine Ohrfeige. Eine Ohrfeige für alle 400 und für ihren Chef. Ich kann deshalb die Empörung Zedekias schon verstehen. Diese 400 Propheten Jahwes, die lügen ja nicht bewusst, sondern sie sind einem Lügengeist erlegen. Sie meinen, im Namen Jahwes zu reden und sind doch inspiriert von einem Geist der Täuschung. Aber auch hier wieder gilt, dies nicht als unschuldige Opfer göttlicher Willkür, sondern weil auch sie in der Abhängigkeit vom Königshof schon lange ihre Abhängigkeit von Jahwe verloren haben. Opfer eines Lügengeistes kann nur werden, bei wem das Wort und der Wille Gottes nicht mehr die oberste Priorität hat. Vers 30. Und der König von Israel sagte zu Josaphat: Ich will mich verkleiden und in den Kampf ziehen. Du aber lege deine königlichen Kleider an. So verkleidete sich der König von Israel, Ahab, und zog in den Kampf. Also toll. So ganz scheint sich Ahab der Wirkung der Worte Michas doch nicht entziehen zu können. Vielleicht ist ja doch was dran. Ich kenne es, mit Kirche habe ich nichts am Hut, mit Gott auch nicht, aber beerdigen lasse ich mich dann doch lieber kirchlich. Wer weiß. Na, ja. Gehen wir mal sicher, vielleicht ist doch was dran. Und das ist hier bei Ahab ganz genauso. Vielleicht ist ja doch was dran. Das trägt sich aus. Ich verkleide mich. Also spätestens da hätte ich doch anstelle von Josaphat gesagt, na herzlichen Dank, auf so einen Partner kann ich verzichten. Ich soll königliche Gewänder anziehen und in die Schlacht ziehen und er verkleidet sich. Also ich spiele jetzt hier den, auf den sich alles ziehen soll. Ja. Also Ahab denkt wirklich, dass er mit dieser Trickserei Gott hier in irgendeiner Weise austricksen könnte. Nein, Wege ohne Gott können wir nicht durch irgendwelche menschlichen Vorsichtsmaßnahmen auswählen. Das ist lächerlich. Und das lesen wir Vers 34. Und ein Mann spannte den Bogen aufs Geratewohl. Der hat nicht gezielt, der hat einfach nur hochgehalten und blind reingeschossen. Ein Mann spannte den Bogen aufs Geratewohl und traf den König von Israel zwischen die Tragbänder des Panzers und den Panzer. An dieser kleinen Stelle, wo er nicht geschützt war, da trifft ihn der Pfeil, der einfach nur blind ins Geratewohl abgeschossen war. Merkt ihr, was Gott damit sagen will? Ja. Es ist lächerlich, mit irgendwelchen menschlichen Tricksereien sich hier dem Wort und Willen Gottes entziehen zu wollen. Wir als Menschen würden sagen, so ein Zufall. Und wir wissen von der Bibel her, Zufall ist doch nur das Synonym Gottes. Es gibt keinen Zufall. Immer ist er der Wirkende. Hier macht er das deutlich. Nichts geschieht einfach nur aus Zufall. Was hier geschieht, ist Gottes Wille. Auch wenn es nach außen wie Zufall aussieht. Ja, und Vers 38, der Schluss. Als man den Kampfwagen von Ahab, auf dem er dann gestorben ist, als man den Wagen am Teich von Samaria, wo die Huren sich wuschen, abspülte, da leckten die Hunden sein Blut und die Huren badeten darin, nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte. Das ist das Fazit. Hier in dieser Geschichte erfüllt sich die Gerichtsankündigung Gottes über Ahab, die schon viel früher ausgesprochen wurde. Und das ist das Fazit der Geschichte. Alles geschieht nach dem Wort des Herrn. Es wird regiert. Die Entscheidungen fallen am Thron Gottes. Nicht irgendwo im Weißen Haus oder im Kreml. Das war damals so, das ist heute so. Und das wird sich auch in Zukunft ganz genau so erfüllen, wie Gott es uns in seinem Wort der Bibel vorhergesagt hat. Und in dieser Gewissheit dürfen wir getrost unterwegs sein. Amen. Wir wollen beten. Vater, wir danken dir ganz herzlich für dein Wort. Und dass du uns hier für einen kleinen Moment den Vorhang beiseite ziehst in deine Welt, in deine Ratsversammlung, an deinem Thron. dass du uns einen kleinen Moment hineinschauen lässt, wo eigentlich die großen Dinge dieser Welt entschieden werden. Und dass wir zu dir gehören dürfen, dass wir deine Kinder sind, dass du uns mit hineinnimmst in dem Christus, heute noch verborgen in Christus zu leben, aber in der Gewissheit, dass du alles regierst. Und dass auch die Dinge, die wir uns anders gewünscht hätten, die wir uns anders vorgestellt hätten, dass sie alle doch nur dazu dienen, dass sich dein Plan erfüllt. Und du wirst als der Letzte siegreich auf Erden stehen. Du bist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Wir bitten dich aber auch, Herr, dass du uns diese praktischen Dinge aus dem Leben des Josaphats tief in unsere Seele hineindrängst, Herr. Dieses mit dir die Dinge besprechen vor den Entscheidungen. Dieses sich korrigieren, wenn falsche Entscheidungen, Vorschläge getroffen wurden. Dieses nicht ungleich gejocht zu sein mit Menschen, die dich nicht kennen. Herr, all das lass auch in unserem Leben präsent sein, damit wir als Menschen, die dir gehören, durch diese Zeit gehen und dich verherrlichen und in der Berufung leben, zu der du uns berufen hast. Danke. Amen.